Also heute beschäftigen wir einen Text aus dem Hebräerbrief, aus dem Schluss des Hebräerbriefes. Aber wer waren denn die Hebräer? Oft waren ja Briefempfänger mit Namen angeschrieben oder sie werden mit einem Namen der Stadt betitelt, die Philipper oder eben die Epheser oder eben den Namen dann Philemon oder so. Hier heißt es nur der Hebräerbrief. Wir wissen nicht viel über die Empfänger. Vermutlich waren sie eine Gruppe von Judenchristen, vielleicht in einer Gemeinde, wo Juden und Heidenchristen zusammen waren. Und das merkt man daran, dass der Schreiber des Hebräerbriefes, man weiß es nicht, es könnte Paulus sein, könnte auch nicht, deshalb rede ich nur vom Schreiber, dass man merkt, dass er eben Kenntnisse voraussetzt über das Judentum, über die ganze jüdische Kultur. Deshalb geht man davon aus, dass die Empfänger Juden waren, Juden, die vielleicht oder Juden, die Christen geworden sind. Und dieser Hebräerbrief setzt es voraus und der malt uns Jesus Christus vor Augen. Und er malt uns ihn vor Augen als König, als Priester und Prophet. Und es wird deutlich, in ihm hat sich das ganze Alte Testament erfüllt. Ja, sein Heilshandeln ist die Erfüllung des Heilshandelns Gottes an die Menschen. Und Hebräerbrief, die Anita hat gesagt, sie hat im Vorfeld, glaube ich, zweimal den Hebräerbrief angehört und war begeistert davon. Vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, sich da hineinzudenken, aber es ist eben tatsächlich nicht so leicht. Auch wenn wir nicht wissen, wo diese Gruppe geografisch einzuordnen war, so können wir aber eines sagen. Diese Gruppe erlebte eine Zeit der Verfolgung, eine harte Zeit. Sie erlebten das und durchlebten Verfolgung. Und scheinbar waren dadurch einige Christen versucht, wieder zurückzukehren zum alten Glauben, weil sie merken, oh, sie sind doch nicht so stark. Sie sind angegriffen, sie sind ja in ihrer ganzen Situation beengt und haben Angst. Und sie wollen wieder zurück, um die Härte der Verfolgung zu entgehen. Sie sind müde geworden und merken, Christsein ist kein Zuckerschlecken. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch manchmal. Ja, Christsein, das ist nicht immer leicht. Und ihnen wird beschrieben, wie er sich mit dem Glauben im Alltag verhält. Aus diesem Grund finden wir im ganzen Kapitel 13 für die Gläubigen Ermahnungen für ein gutes christliches Leben. Und es wird nochmals beschrieben, was die Nachfolge Christi mit sich bringen wird. Die Ermahnungen, die beinhalten eine Ermahnung zur brüderlichen Einheit, zur brüderlichen Liebe, den Hinweis auf Gastfreundschaft, auch, dass sie an die Gefangenen und Misshandelten denken sollen. Also das waren die Geschwister, die in den Gefängnissen sitzen. Auch die Ehe wird beschrieben und ihre göttliche Stellung. Und sie sollen an ihre geistlichen Leiter denken und sie sollen den Leitern auch gehorchen. Und das ist ein sehr konkreter Leitfaden, der das Miteinander regelt und auch die Beziehung zu Gott. Denn die alte und neue Gottesbeziehung wird in diesem Abschnitt ebenfalls verdeutlicht. Und aus diesem Grund werden wir heute auch einen Blick in das jüdische Denken hineinwerfen und uns fragen, was das heute für uns bedeutet. Aber jetzt erstmal zum Hebräertext. Wir lesen aus Hebräer 13 die ersten beiden Hebräer 13 Verse 9 und 10. Und ich habe heute die Hoffnung für alle gewählt, weil ich den Eindruck hatte, dass dort der Text am verständlichsten übersetzt wird, kann man schlecht sagen. Es ist eigentlich eine Übertragung, aber eben sie ist eben am verständlichsten. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, indem man bestimmte Speisevorschriften befolgt. Das hat noch niemanden genützt. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus sein Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarteten. Also hier haben wir jetzt schon mal Wörter wie Opfer, Altar, Speisevorschriften, Speisegebote, Kreuz. Später in unserem Text kommt noch hinzu Opfertier, Blut, Sühne, Schmach, Verbrennen. Das klingt alles irgendwie ganz schön brutal. Und das klingt in unseren Ohren eher fremd. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand kommt, der das mit Bibel und gar nichts am Hut hat, der wird wahrscheinlich rückwärts wieder rauslaufen und denkt, was ist das für ein Verein? Aber das hat damit zu tun, dass wir eigentlich nicht zum Empfängerkreis, zum ursprünglichen Empfängerkreis zählen. Somit ist heute die Aufgabe für mich und nicht nur heute, eigentlich in jeder Predigt, diesen Text zu erklären und auch das, was ihr hört, in das Heute hineinzubringen, hineinzutransportieren. Und über den ersten Abschnitt meiner Predigt stelle ich die Frage, für wen kam denn Jesus? Wie schon gesagt, haben wir es mit Menschen zu tun, die im jüdischen Hintergrund heraus Christ geworden sind. Aus diesem Grund spricht man bei ihnen von Judenchristen. Heute nennt man sie messianische Juden, weil sie den Messias, und das war und ist Jesus Christus, in ihrem Leben angenommen haben. Messianische Juden. Aber aufgrund dieser Entscheidung werden sie verachtet durch das Volk. Sie werden gejagt, bedroht. Ja, sie werden nicht wahrgenommen oder wird ihnen hinterhergegangen. Es ist eine Verfolgung. Und das war für die jungen Christen nicht leicht. Und dadurch sind manche ins Wanken gekommen, weshalb der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich macht, für wen Jesus kam und was das im Leben eines Christen für Auswirkungen hat. Und wenn man so in einer Krise steckt, wie die Judenchristen damals, ist es doch immer wieder wichtig, an den Anfang zu gehen. Und daran erinnert sie der Schreiber. Ich musste daran denken, in meinem Dienst habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich am liebsten alles hinschmeißen wollte. Gerade in meiner ersten Stelle, da hatte ich einen Kollegen, der ist verstorben. Dann hatte ich zwischenzeitlich 2 Gemeinden zu betreuen. In der Zeit ist dann auch haben wir noch Nachwuchs bekommen. Und da dachte ich irgendwann, als Krankenpfleger war doch alles irgendwie leichter. Da hatte ich es gut. Geregelter, mehr oder weniger geregelte Arbeitszeit. Wenn ich zu Hause da war, dann war ich zu Hause. Da war ich nicht in Bereitschaft. Ich war damals fest noch in der Welt aktiv. Eigentlich fast noch mehr wie als Pastor. Auch war die Frage des Gehaltes nie ein Thema, denn ich war Angestellter an einem Werk. Ich hatte mehr Freizeit und in der Gemeinde habe ich das gemacht, was mir Freude gemacht hat, was mir lag. Aber haben mich diese Gedanken in meinem Dienst weitergebracht, nach vorne gebracht? Nein, im Gegenteil, sie haben mich eher von dieser Sache, von meinem Dienst weggezogen. Und in dieser Situation habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, immer wieder an den Anfang zu gehen. Ich habe daran gedacht, wie Gott mich in diesen Dienst als Gemeinschaftspastor gerufen hat. Er hat mir damals sehr deutlich gesagt, Heiko, ich möchte dich in diesem Dienst haben. Und solange von ihm kein Aus- und Vorbeikommt, wird sich da an diesem Ruf nichts verändern. Und genau diese Erinnerung an den Anfang, an den Ursprung, hat mir Kraft gegeben, durchzuhalten. Und die Christen damals sind auch müde geworden. Und sie werden auch an ihren Beginn erinnert. Sie werden daran erinnert, dass Christus und seine Gnade der richtige Weg ist. Dass ihr alter Weg mit dem jüdischen Hintergrund der falsche Weg ist. Ein Weg, heißt es, der in die Irre führt. Der Schreiber sagt im Text ganz deutlich, dass die Speisegebote keinen Nutzen haben. Und er sagt, fest im Glauben wird man dann, wenn man sich in seinem ganzen Leben auf Jesus Christus verlässt. Denn mit Jesus am Kreuz haben wir alles, was wir zum Leben und auch zum Sterben brauchen. Jesus starb am Kreuz auf Golgatha. Und wer ihn und das, was er tat, für sein Leben annimmt, der hat dann eben auch einen Ort, wo man hingehen kann, in der Krise, aber auch mit seiner Schuld, mit seiner Sünde. Und weil Jesus am Kreuz sein Leben gab und sein Blut dort vergossen hat, wird hier deshalb auch von einem Opfer gesprochen und von einem Altar. Ein Altar war ein Ort, wo die Juden ihrem von Gott angeordneten Opfertaten. Da wurden Opfertiere getötet und Gott gebracht, stellvertretend für das Volk. So hat Gott dafür gesorgt, dass ja die Menschen Vergebung bekommen haben. Aber alle, die an das Opfern der Tiere festhalten und so in ihrer Tradition verhangen sind und nicht an Jesus glauben und nicht die Erlösung von Jesus angenommen haben und ihn verleugnen, die werden eben nicht aus Gnade gerettet und gestärkt. Es geht um unsere Herzenshaltung und nicht um Traditionen. Und so sagt Gott zum Beispiel in Amos, wenn die Herzenshaltung nicht stimmt: Ich hasse eure Feiern. Gerade widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihre Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Sehr deutliche Worte. Gott will, dass die Menschen das Opfer seines Sohnes annehmen. Und nicht an dem alten Verharren, nicht an den Opfern der Tiere, nicht am Altar, nicht an diesem ganzen Alten, was dort geschehen ist. Und daran erinnert er die Menschen in der Krise. Es geht um Jesus Christus. Es geht um den Ursprung, der sein Leben für dich gab. Und was erinnert er dich in der Krise? Vielleicht an den Moment, wo du die erste Entscheidung für Jesus getroffen hast. Dann, wenn du merkst, es geht dir nicht gut, daran zu denken, wie du Christ geworden bist. Vielleicht erinnert er dich auch an Momente, wo du ihn besonders deutlich erlebt hast. An Situationen, wo du dich besonders getragen gefühlt hast. Vielleicht ist es auch dein Abschluss des biblischen Unterrichts, Konfirmation oder deine Taufe. Gott erinnert uns manchmal an den Ursprung und erinnert uns daran, und das kann helfen in der Krise. Ja, für wen kam Jesus? Für die Menschen, die ihn annehmen. Für dich ganz persönlich. Für dich sogar, als du noch Sünder warst. Und was genau tat er, damit wir leben können? Was tat Jesus? Der zweite Gedanke oder die zweite Frage von heute. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Hier haben wir jetzt ganz viele Anspielungen auch auf jüdisches Denken. Und ich habe deswegen einen jüdischen Kommentar gelesen und einen Kommentar, der ganz tiefe Einblicke gibt in das, was da eigentlich geschehen ist. Er hat fünf Bilder beschrieben, was die Kreuzigung tatsächlich auch für einen Hintergrund hat. Das erste Bild, das hier der Schreiber beschreibt, ist das sogenannte Sündopfer am großen Versöhnungstag. Bei diesem alttestamentlichen Opfer, bei dem der Priester mit dem Blut des Opfertieres besondere Handlungen vornahm, gewährte Gott Sühne, Vergebung der Schuld und Sühne für Verstöße gegen das göttliche Gesetz. Und so stellte er die beschädigte Heiligkeit, die Reinheit des Volkes und des Landes wieder her. Am großen Versöhnungstag wurden über zwei großen Böcken das Los geworfen. Der eine wurde geopfert für die Sünden des ganzen Volkes und der andere wurde mit den Sünden des ganzen Volkes aufgelegt und in die Wüste geschickt, um dort zu sterben. Daher kommt auch der Begriff Sündenbock. Und jetzt ist die Rede davon, dass dieses Opfer mit Jesus verglichen wird. Jesus wird zum Sündopfer für die Menschen. So wie das Blut von Tieren einmal im Jahr in das Innerste und Allerheiligste des Tempels gebracht wurde, an den Ort der Gegenwart Gottes, so erlitt Jesus den Tod. Allerdings nur einmal. Einmal, und das reicht. Einmal hat er die Menschen mit seinem vergossenen Blut gerettet. Und so wie der Bock aus der Stadt hinausgeführt wurde, so starb Jesus auch außerhalb der Stadt. Das zweite Bild ist ein Bild für Unreinheit. Jesus ertrug nicht nur die Sünden, sondern wurde von den Juden auch ungerechterweise wie ein Leprakranker behandelt. Es heißt in unserem Text, und jetzt muss man da auf Luther gucken, er erlitt den Tod mit Schmach. Das bedeutet, er war unrein. In der Luther-Übersetzung heißt es: So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Ja, sie haben ihn wie ein Verbrecher am Pfahl außerhalb der Stadt auf Golgatha hingerichtet, weil sie gesagt haben, der ist unrein. Und das dritte Bild ist die Aussonderung. Jesus wurde nicht nur zum Sündopfer außerhalb der Stadt und wurde als unrein bezichtigt, sondern er wurde auch aus dem jüdischen Volk ausgesondert, weil er vor der Stadt starb. Mit dieser Strafe wollte man sagen, du gehörst nicht mehr zu unserem Volk. Der, von dem es heißt, er ist der König der Juden, der wird außerhalb gekreuzigt und es wird gesagt, du bist nicht mehr einer von uns. Und das vierte Bild ist die rote Kuh. Eine rote Kuh, ich sehe auch schmunzeln, mir ging das auch so. Die rote Kuh, die bezieht sich auf einen Satz, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Man könnte auch übersetzen, entsühnen durch sein Blut. Das klingt sehr fremd, aber es ist ein Bild der Reinigung. Wenn Menschen damals mit einem Leichnam zum Beispiel in Berührung kamen und so unrein wurden, so wurde außerhalb der Stadt eine vollkommene Kuh komplett verbrannt. Diese Asche wurde damals mit Wasser gemischt und der, der Vergebung benötigte, wurde mit diesem Asche-Wasser-Gemisch besprengt und so wurde er wieder rein. Das Gleiche tat übrigens auch der oberste Priester, wenn er sich vorbereitete, um einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinzugehen. Das, wovon wir heute gehört haben, wo er das Blut dieser Opfertiere an den Altar gebracht hat. Dafür hat er sich selbst gereinigt, damit er überhaupt Möglichkeit hat, hinzukommen. Und das wurde getan dadurch, dass man diese Kuh verbrannte und die Asche mit Wasser vermischte. Und jetzt heißt es von Jesus, er reinigt uns von unserer Schuld durch seinen Tod am Kreuz außerhalb der Stadt. Und in Hebräer 9, Vers 13 wird das noch deutlicher. Und das möchte ich so auch als ein bisschen zusammenfassend sehen. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unserer Schuld und Sünden, von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als ein fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen, und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Wer vorhin aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich gesagt habe, es gibt fünf Bilder. Und dieses Bild, das fehlt, malt jetzt den Gläubigen das vor Augen, was noch kommen wird. Dann, wenn wir die Tat von Jesus angenommen haben, und der Schreiber des Briefes malt uns das Ziel vor Augen. Es heißt, denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Das klingt fast fremd. Wir kennen alle Luther-Übersetzungen. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Ja, wenn man mal in einer Krise ist, dann ist es auch gut zu wissen, wohin man einmal gehen wird. Ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir hinausgehen und die Schmach mit ihm tragen. Und wir sind Nachfolger und wir sagen, wir wollen ihm ähnlicher werden. Aber ihr Lieben, das ist ein gefährliches Gebet. Das ist ein gefährlicher Wunsch. Denn wir haben gerade gehört, was er für uns getan hat. Und wenn wir uns den Weg vergegenwärtigen, den Jesus gegangen ist bis ans Kreuz, dann hat er viel Leid auf sich genommen. Und dann heißt Christsein eben auch, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Dann heißt Christsein auch, um seines Namens willen zu leiden. Das hören wir nicht gerne. Aber ich habe vorhin auch gesagt, Christsein ist kein Zuckerschlecken. Wir erleben das in unserem Land zwar noch nicht so deutlich, aber die Empfänger des Briefes waren kurz vorm Abfall von Jesus. Sie wollten wieder zurück in die alten Strukturen. Und wir hören hier, dass Nachfolge tatsächlich nicht so leicht ist, aber zum Ziel führt. Und ich finde, das ist für einen Menschen im Leid doch auch ein Trost, zu wissen, hier auf der Erde ist nicht das Ende. Und das Ziel des Glaubens, das Ziel des Lebens, die zukünftige Stadt, das neue Jerusalem, darüber haben wir vergangene Woche gehört, etwas vom Festmahl. Und Markus hat uns die verschiedenen Bilder vor Augen gemalt. Eine Zukunft bei Jesus, mit Jesus, in einem vollkommenen Körper, ohne Verfolgung, ohne Schmerzen, ohne Sünde, ohne Neid, ohne Hass. Das wird einfach gut. Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann wird das Leid und die Probleme, die wir hier in der Welt ertragen müssen, vielleicht etwas leichter. Und es macht uns Mut, hier in dieser Welt dran zu bleiben. Und gerade in schwierigen Situationen erfahren wir dann, was Glauben und Vertrauen heißt. Auch in Willingen, an dem Kongress, habe ich ein Zitat von Eckstein gehört. Da heißt es, Glauben ist die Kunst, in der Endlichkeit die Ewigkeit zu leben. Wir erleben schon etwas von dieser Ewigkeit in unserem Leben. Ihm nachzufolgen ist schwer, aber ihm nachzufolgen bedeutet auch vieles Gutes. Der letzte Gedanke von heute, wie können wir Jesus nachfolgen? Vers 15 und 16. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Jetzt werden hier zwei Bereiche in unserem Leben ausgesprochen. Ein Opfer mit den Lippen, das wird auch bei Luther etwas deutlicher, und mit den Händen. Und hier sollten wir das Wort Opfer wirklich im übertragenen Sinne gebrauchen. Zuerst ist die Rede vom sogenannten Lobopfer, so heißt es in der Luther-Übersetzung, haben wir auch schon oft gehört. Wir sollen Gott ein Lobopfer bringen. Das drückt aus, dass unser Lob nicht immer fröhlich und heiter ist, sondern dass wir gerade in schweren Zeiten dennoch Gott loben und preisen sollen. Auch dann, wenn wir den Eindruck haben, das ist uns eigentlich viel zu schwer. Aber das sollen wir nicht machen, weil wir einen Gott haben, der sagt, lobe mich, sonst geht's dir noch dreckiger, sondern er sagt, lobe mich und es wird sich etwas verändern, bei dir verändern. In unserem ältesten Gebet ist es manchmal schon so gewesen, dass wir zusammengekommen sind. Geknickt, traurig, müde, mutlos. Meistens haben wir uns ausgetauscht, warum das so war. Arbeit, Krankheit, Überforderung, Gemeindeprobleme und vieles mehr. Aber nachdem wir dann uns ausgetauscht haben, dann fällt meistens der Satz so, jetzt lasst uns beten. Und wir beginnen wieder mit Danken. Danken in einer Situation, wo wir eigentlich gar nicht danach uns ist. Aber es ist eben etwas, was uns hilft. Denn das verändert zwar nicht die Situation, das verändert auch nicht Gott, zu dem wir sprechen, sondern der Blick auf Jesus verändert mich. Und genau das dürfen wir als Christen machen und auch gerade als Christen der Verfolgung, den Blick auf Jesus zu richten, ihn trotzdem zu loben und zu preisen und dann zu erleben, wie er Mut macht, wie er Kraft schenkt, wie er Ruhe und Zufriedenheit gibt und wie er uns begegnet. Das ist ein Lobopfer mit den Lippen. Und das zweite Opfer besteht im Miteinander. Es ehrt Gott, wenn wir seine Eigenschaften nachahmen, wenn wir so werden, wie Christus es sich wünscht und sich freut, wenn wir so leben, wie er sich das wünscht, weil wir ihn lieben, wenn wir Liebe leben, Erbarmen zeigen, großzügig sind, hilfsbereit sind, wenn man anderen vorlebt, wie Gott ist, wie Jesus ist, oder wenn wir nicht nur Gott in Liedern sagen, wie groß er ist, sondern es eben auch tun, indem wir einander helfen, indem wir miteinander unterwegs sind. Und das kostet auch etwas. Die Rede ist hier immer noch von einem Opfer. Es kostet vielleicht Zeit, Mühe, manchmal kostet das Nerven, manchmal sogar auch Geld. Aber es lohnt sich, denn im Miteinander kommen wir gemeinsam vorwärts. Es ist gut, wenn wir in unserem Glauben Taten sprechen lassen. Und es geht nicht darum, Gott zu beweisen, wie fromm wir sind und wie toll wir sind. Aber es ehrt Gott, wenn wir Liebe leben und aus der Beziehung zu ihm heraus auch Taten sprechen lassen. Und so dann eben auch in schweren Zeiten, die vielleicht noch kommen und auch wir schon hatten, gemeinsam vorwärts gehen, gemeinsam einen Weg gehen. Das ist das, was ein Opfer ist. Das ist das, wie Jesus Nachfolger auch sieht. Wir haben uns 4 Fragen gestellt heute, die uns den Blick auf Jesus erleichtern sollen und die gerade in schwierigen Situationen uns helfen sollen. Für wen kam Jesus? Was tat Jesus und wie hat er es getan? Was für ein Ziel schenkt uns Jesus in so schwierigen Situationen und wie können wir da hinkommen? Wie können wir Jesus nachfolgen? Ja, Jesus, er kam für mich. Er brachte mir die gute Nachricht, uns die gute Nachricht, aber geprägt von seinem Leiden, Sterben und von seiner Auferstehung hat er uns eine geistliche Speise für unser Herz gegeben, für unsere Seele und für unser Leben. Und das ist eine Speise, die trägt uns zu Jesus hin, zu Gott hin. Und das gibt mir einen sicheren Halt in meinem Leben und eben auch in meiner Krise. Amen.